Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Formel 1 heute in dieser zweiten Sommerpausenausgabe nur bedingt das Thema, denn lieber Ole Waschkau, der du ja auch da bist, heute wird ein ganz großes Augenmerk auf zwei andere Rennserien gelegt.
Das ist richtig, nämlich die Formel 2 und die Formel 1 der Zukunft, nämlich die Formel E. Ja. Also da wird's ja hinlaufen. Das wissen wir, das wissen ja alle, das wollen aber natürlich viele nicht wahrhaben. In 15 Jahren oder sowas wird die Formel 1 dann wahrscheinlich mit der Formel E verschmelzen und habt ja alle die Hersteller, die immer so oft gefordert werden, aber das ist natürlich nur elektrisch. Aber das ist ja sowieso die Zukunft. Das wissen wir ja, aber trotzdem sehr spannend. Denn wir haben ja Maxi Günther zu Gast, der kennt ja beide Serien und kann uns davon dann erzählen und wird das sicherlich auch tun.
Er fährt für BWT Aden in der Formel 2. Wir werden nach der ersten Pause heute mit ihm sprechen. Norman Fischer vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com wird auch da sein. Er ist der Experte für die Formel 2 und die Formel E. Also heute mal auch ein Austritt aus unserer Komfortzone, wenn man so will. Aber wir beginnen diese Ausgabe natürlich mit den iTunes-Rezensionen, so wie sich das gehört. Und wir haben drei reinbekommen, 2 5-Sterne, einmal 1 Sterne. Wollen wir natürlich drüber sprechen. Erstmal fangen wir mit den beiden 5 Sternen an. LD60 Lachsmiley. Ich höre diesen Podcast nun seit der Folge Dena DS und dufte Themen und bin bis jetzt super begeistert. Weiter so. Und könnt ihr mal eure Meinung zur Strafenverteilung in der Formel 1 sagen? Findet ihr auch, dass die FIA den Topfahrern einen Star-Bonus zuspricht und bei der Strafenfindung zum Teil auch sehr inkonsequent ist. Ist ja tatsächlich ein Thema, was wir auch schon öfter angeschnitten haben hier bei Starting Grid, Ole. Da reagiert man ja jetzt ein Stück weit drauf. Man überlegt ja jetzt, konsequentere oder konstantere Stewards einzusetzen, dass das nicht immer wechselt. Aber also unsere Meinung ist da eigentlich recht klar. Es muss eine Transparenz her, wann was welche Strafe gibt. Und dann muss die auch konsequent durchgesetzt werden. Finde ich zumindest so. Bleibt meine Meinung.
Ja, definitiv. Das sollte man schon verbessern. Das ist natürlich aber auch so ein bisschen schwierig, denke ich, weil es ist halt nicht so wie im Fußball, so, wo man sagen kann, okay, Foul im 16-Meter-Raum ist ein Elfmeter. So, das ist immer, glaube ich, in der Formel 1 immer noch so ein bisschen anders. Aber selbst im Fußball erlebt man ja so Diskussionen, sage ich mal, ist es jetzt ein Handspiel, ist jetzt kein Handspiel, etc. Aber das ist natürlich noch ein bisschen klarer, weil du weißt einfach so, für was es was gibt. Und das ist in der Formel 1 halt nicht so ganz klar, weil natürlich jetzt die Situation auch immer anders sind. Wenn jetzt zwei Autos ineinander fahren, weißt du nie, ist jetzt der eine schuld, weil er zu spät gebremst hat, oder ist der andere schuld, weil er zu früh reingezogen hat und keinen Platz gelassen hat, zum Beispiel. Aber ich denke, wenn man jetzt feste Rennkommissare nennt und denen wirklich vielleicht auch ein Gesicht gibt, so wie es ja Fußball zum Beispiel und in anderen Sportarten auch ist, dann ist das schon mal sehr viel wert, weil dann weiß man in etwa so, wie bestrafen die, ja, und wie vielleicht nicht, und ich denke, da kann man schon noch Sachen verbessern, so dass es dann auch vielleicht gerechter ist. Allgemein muss man natürlich sagen, mittlerweile gibt's ja, ist das mit den Strafen schon schwierig geworden. Also wenn man sich mal ältere Rennen anguckt, also was da so teilweise abgegangen ist, wo es nichts für gab, das ist also da, das hat schon eine Entwicklung gemacht, und da muss man einfach, glaube ich, das richtige Maß finden. Aber da ist man auf einem guten Weg. Generell möchte man sich ja bei Liberty allgemein so ein bisschen verbessern und das Ganze einfacher machen und zugänglicher machen, und das auch, glaube ich, ein wichtiger und richtiger Schritt.
Thema Star-Bonus, würde ich schon sagen, dass es den ein Stück weit gibt in der Formel 1. Zumindest, dass bei der einen oder anderen Aktion eines Fahrers, der eher vorne ist, da auch mal ein Auge zugedrückt wird. Möchte jetzt nicht sagen, dass das Verschwörung ist oder so, oder das kann eine Verschwörungstheorie sein, aber ich glaube, es ist völlig normal, dass Fahrer im Blickpunkt ein Stück weit anders auch bestraft werden, als es jetzt ein Fahrer im Mittelfeld ist. Also wir sagen immer das Beispiel, hätte Lance Stroll sein Auto im Qualifying in Hockenheim geschoben, hätte es da, denke ich, eine drakonischere Strafe gegeben, als es dann für Lewis Hamilton der Fall war.
Ja, aber das hat natürlich auch was, glaube ich, mit der Erfahrung einfach zu tun. Lewis Hamilton ist jetzt lange dabei, ist ein Leistungsträger im Sport, ist ein absoluter Star. Dass man da dann vielleicht mal ein Auge zudrückt, weil er natürlich auch eigentlich weiß, dass man das nicht macht, und weil er es natürlich auch jetzt nicht, wie sage ich, ja, so gemacht hat, dass er das, dass jemand gefährdet. Und dass bei Lance Stroll vielleicht anders ist, das ist, glaube ich, klar. Aber ich glaube, so wirklich einen klassischen Bonus gibt es vielleicht nicht. Aber natürlich wird vielleicht bei jungen Fahrern, die so ein bisschen ungestümer noch sind, ein bisschen genauer hingeguckt natürlich. Stichwort Romain Grosjean damals, der ja auch eine Rennsperre bekommen hat dann. Und man muss dann halt auch sagen, dass die Top-Fahrer natürlich generell so ein bisschen weniger Fehler machen auch einfach. Und solche Sachen eben nicht machen. Also ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, wie es immer hingestellt wird. Ich glaube, das hat auch immer was dazu mit zu tun, von wem man jetzt Fan ist. Ist man jetzt Fan von Hamilton? Ist man jetzt Fan von Vettel? Und dann findet man das auf der anderen Seite sowieso immer ungerecht. Also da kann man es, glaube ich, niemandem gerecht machen. Aber sind wir beim Fußball. Also ich denke mal, Cristiano Ronaldo wird nicht so leicht mit einer roten Karte vom Feld gestellt wie, keine Ahnung, Jan Ingvar Carlsen-Bracker zum Beispiel. Also ich glaube, das ist einfach so. Und wenn man jetzt Hamilton oder auch Vettel, oder ich glaube, es hängt halt, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt mit den Namen zusammen, sondern natürlich möchte man jetzt auch nicht so künstlich in den WM-Kampf eingreifen, wer auch immer es ist. Ja. Weil man hat natürlich auch man stelle sich mal vor, Hamilton wäre jetzt dafür wirklich bestraft worden in Hockenheim oder dann auch noch für die Geschichte im Rennen, hätte man in den WM-Kampf eingegriffen. Also das ist natürlich auch wieder dann schwierig. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass das Strafenmanagement insgesamt doch relativ gut ist in der Formel 1.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Rezension von Würstel 72. Auch er gibt 5 Sterne. Sehr gute Mischung aus Informationen und Meinungsäußerungen des immer gut zusammengesetzten Teams. Teils auch sehr spannende Interviewpartner. Ich habe kein Problem damit, wenn hier persönliche Meinungen geäußert werden. Sie sind als solche fast immer sehr klarkenntlich gemacht. Macht bitte weiter so. Aber leider fehlt jede Interaktionsmöglichkeit jenseits von Facebook, was mich komplett aus allem ausschließt. Kein Forum, kein Tippspiel, gar nichts. Sehr schade. Einzelne könnten noch an ihrer Soundqualität schrauben. Stichwort Feuerzeug und spielende Kinder im Hintergrund. Grundsätzlich gilt aber vielen Dank für die gute Unterhaltung. Lieber Würstel, 72, wir haben ein Tippspiel. kicktipp.de/startinggridmsr. Das ist unser Tippspiel. Melde dich mal schnell an. Da kannst du auch mit vielen Leuten kommunizieren. Wird auch während des Rennens immer gern gemacht. Auch da wird viel diskutiert, viel gesprochen über das, was gerade so abgeht. Und am Ende der Saison gibt es natürlich noch einen tollen Preis zu gewinnen. Was das sein wird, erfahrt ihr bald. Ja, bald ist der Preis endlich fix. Ja, vergesst aber nicht, nächste Woche geht's weiter, deswegen auch da tippen. Und jetzt, lieber Ole, kommen wir zur Rezension vom User Fetthauk. Ein Stern. Unerträgliches Überschrift. Wer sich ständig, in Klammern zu Recht, über den wenig emotionalen RTL-Kommentar beschwert, der sollte sich gegebenenfalls auch mal selbst hinterfragen. Einem ständig muffig gelaunten Ole Waschkau, der einem das Gefühl gibt, dass er keinen Bock hat und nur dann aufblüht, wenn er über Fahrerteams und andere F1-Protagonisten herzieht, kann man nur schwer zuhören. Kevin Scheuren verpasst als Moderator Antworten der Gäste auch mal im Rahmen zu halten, wodurch der Podcast über eine Stunde dauert, aber der Inhalt auch locker in der Hälfte der Zeit zusammengefasst werden kann. Vielleicht ist ja ein langer Podcast besser für die Werbung. Die Folgen vom Hungaroring und Hockenheim haben mir den Rest gegeben. Wenn man die Art von Hamilton nicht mag, dann kann man das auch in 2 Sätzen gerne mitteilen. Das Thema derart durchzukauen ist ziemlich unerträglich. Ein Riesenlob aber an Christian Nimmervoll. Richtig wertvolle Infos und eine total sympathische Art. Leider kann man die nicht rausfiltern aus dem Podcast, weswegen ich hiermit abschalte. Danke, Fetthauk, dass du bis hierhin unser Hörer warst. Wahrscheinlich hörst du das ja jetzt gar nicht mehr. Wahrscheinlich hörst du es aber schon, weil du ja weißt, dass die Rezensionen vorgelesen werden. Wir darauf noch reagieren. Ole, jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie man bei dir im Norden sagt. Ständig muffig gelaunt. So kenne ich dich gar nicht.
Ja, also er hat mich ertappt. Also ich habe eigentlich immer schlechte Laune. Mir macht das überhaupt gar keinen Spaß. Ich mache das eigentlich nur wegen der Kohle. Und da hat er natürlich auch recht. Die Werbung. Also wir machen die Ausgaben natürlich extra lang, damit wir möglichst oft Werbung schalten können, damit wir einfach so reich werden, damit ich auch so reich werde, dass ich das irgendwann nicht mehr machen muss. Dann kaufe ich mir einfach selbst einen Ferrari und fahre zu Sebastian Vettel nach Hause oder ziehe mit Michael Schumacher nach Mallorca. Ja, und dann randalieren wir da mit Jan Ulrich. Ja, also dann geht's halt richtig ab. Wir haben ja schon viele Kritiken hier bekommen. Die meisten negativen sind ja auch sachlich. Das finde ich jetzt relativ unsachlich, muss ich sagen, weil das halt auch überhaupt nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wann ich hier mal schlechte Laune verbreite, ja, oder wann ich auch generell mal über Teams herziehe. Ich glaube, das mache ich eigentlich auch relativ selten.
Ja, über Williams schon öfter, das machen wir alle.
Ja gut, aber Williams ist ja auch scheiße. Also das ist ja nur nicht.
Das ist deine Meinung. Es ist deine Meinung kenntlich gemacht. Ne,
das muss man immer sagen. Also das kann man ja aber auch nicht schönreden. Also das ist ja, letztes Jahr haben wir ja so ein bisschen immer McLaren Honda aufs Korn genommen. Und das gehört ja auch dazu. Also wir meinen das ja auch ganz nicht so richtig ernst. Aber Williams bringt natürlich keine Leistung. Und das ist ja jetzt, kann man jetzt auch nicht schönreden. Was anderes wäre jetzt, wenn ich ständig sagen würde, ah, Mercedes ist aber, komm, das ist ja nur Glück. Ja, das wäre was anderes, glaube ich. Also ich weiß nicht, was ich von dieser Kritik halten soll. Ich finde, das ist fernab jeglicher Realität, aber natürlich darf jeder seine Meinung natürlich haben und äußern. Es wirkt so ein bisschen da natürlich auch RTL wieder reingebracht, wird so, als wenn derjenige hier ja schon ein RTL-Enthusiast ist und damit nicht einverstanden ist, dass wir RTL kritisieren.
Er hat ja zu Recht geschrieben. Was man sagen muss, ganz Unrecht hat er zumindest bei meiner Kritik nicht. Also ich lasse sehr gerne ausreden. Ich wurde auch so erzogen, dass ich ausreden lassen soll.
Ja.
Das klappt nicht immer gut. Hier klappt es sehr gut. Das nehme ich gerne auf, da zu versuchen, auch ein bisschen das kürzer zu halten. Was natürlich die Kritik der Werbung angeht, kann ich einfach mal ganz offen sagen, wenn ihr mal die Menge an Werbung, an tatsächlicher Werbung abseits unserer Showtrailer sozusagen abzieht, haben wir nur Werbung vor dem Podcast und nach dem Podcast. So. Und da würde es sogar Sinn machen, mehrere kleinere Podcasts zu machen. Also das mal für euch, damit ihr so ein bisschen den Sinn dahinter versteht. Diese Showtrailer, die wir haben, ist einfach nur auch die Möglichkeit für euch, einfach auch mal kurz Pause zu drücken. Ja, weil nicht alle wollen wirklich eine Stunde lang durchhören. Manche wollen das, klar. Und ich finde, wenn es gut ist und wenn man über Themen diskutiert und auch leidenschaftlich, und ich fand die letzten Ausgaben sehr emotional und sehr gut, dann kann man das auch ruhig mal ein bisschen länger halten. Ja, manchmal artet es aus, das nehme ich gerne so hin. Versuchen wir auch wieder ein bisschen prägnanter zu halten. Aber insgesamt denke ich schon, dass das im Rahmen ist. Und ich würde auch sehr gerne widersprechen, was deine Muffigkeit angeht sozusagen. Also du bist halt Norddeutscher. Ja? Denn der Norddeutsche ist jetzt nicht der Rheinländer, der die ganze Zeit Alarv schreit und alle umarmen will. Ja? Also von daher ist das natürlich auch dann naturell. Aber ich kenne dich ja und da möchte ich dir einfach auch mal zur Seite springen in diesem Moment und einfach sagen, dass das eine völlig ungerechtfertigte Kritik ist. Also das möchte ich auch so offen sagen, weil wird ja auch öffentlich Kritik geäußert und auf die möchten wir auch genauso antworten.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich den Eindruck vermittle. Tatsächlich habe ich eigentlich immer gute Laune, wenn ich das hier machen darf. Ich freue mich immer darauf, das machen zu können, um über die Formel 1 zu sprechen, weil das mache ich einfach sehr gerne. Und zu der Sache mit der Werbung nochmal, da steckt natürlich dann ja auch wieder so ein bisschen Kritik da drin, von wegen, am liebsten hätte es, glaube ich, gerne komplett irgendwie ohne Werbung, aber es ist ja nun mal auch so, das Ganze muss natürlich auch, und es geht ja gar nicht nur um Starting Grid, sondern auch um mein Sportradio, auch so ein bisschen finanziert werden, ja, und da ist Werbung einfach ganz gut. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir machen keine Werbung, aber dafür muss dann halt jeder, um die Ausgaben überhaupt zu hören, vielleicht irgendwie 5 € im Monat zahlen. Das ist natürlich, das ist die andere Möglichkeit einfach. Und das wollen dann viele dann wieder auch nicht. Also das ist dann auch wieder, da haben wir auch wieder in der Gruppe wieder die Diskussion bezüglich Soundqualität und sowas. Wir machen das hier immer noch for free. Also das ist hier, ihr bekommt ja alles, teilweise 2 oder 3 Podcasts in der Woche mit Specials und Live-Sendungen, absolut for free, müsst ihr nichts für bezahlen. Also dafür ist natürlich vielleicht die Soundqualität dann auch nicht vielleicht immer die beste, weil man natürlich nicht alle mit dem gleichen Equipment ausstatten kann, weil nicht jeder selbst aufnehmen kann, weil man das dann nicht zusammenführen kann. Das können wir auch machen, können wir mal probieren. Dann müsst ihr allerdings natürlich vielleicht 1-2 Tage auf die Ausgabe warten, weil das noch gemischt werden muss und dann muss es exportiert werden. Dann kann ich mir schon wieder vorstellen, dass sich dann wieder Leute beschweren, dass es wieder so lange dauert. Also dafür gibt's dann halt so ein bisschen Werbung. Aber mein Gott, also ich bin da eigentlich gar nicht so Anti-Werbung, muss ich sagen. Das gehört einfach dazu. Und wenn es jetzt nicht unangenehm wird und hier achtmal wir kaufen ein Auto.de der Spot läuft, dann finde ich es eigentlich auch völlig okay. Und ich finde es auch okay, wenn andere Leute Werbung machen oder keine Ahnung, Produkte in die Kamera halten und dafür Geld bekommen. Das ist einfach bei kreativen Angeboten heute so, dadurch, dass es einfach eine Fülle an Angeboten gibt, dass man das einfach vielleicht machen muss, um das Ganze zu unterhalten und zu finanzieren, damit man das einfach weitermachen kann. Und das ist einfach das Ding. Und ich glaube, ich glaube, das ist schon, wie wir es machen mit der Werbung, schon vertretbar.
Gut, das war es aus der Kategorie in eigener Sache. Jetzt machen wir eine kurze Pause, Ole, und dann begrüßen wir hier in unserer Sendung zum Sommerinterview Teil 2, wenn man so will, Formel-2-Fahrer Maximilian Günther. Er wird über seinen Werdegang, seine Karriere sprechen, er wird über das Thema Sponsoren sprechen. Wie viel verdient man eigentlich als Fahrer in der Formel 2? Das wird auch eine Frage sein, die wir beantworten. Die aktuelle Saison, sein Ausflug auch in die Formel E, wie findet er Formel E-Autos? Wir sprechen natürlich mit ihm auch über die Formel 1. Kleiner Hinweis, wir werden in der Ausgabe zu Spa-Francorchamps nächste Woche, zu der Vorschau, auch über Fernando Alonso und Co. sprechen, aber heute soll der Fokus wirklich auf Maximilian Günther legen. Ganz wichtig, auch mal einen jungen, aufstrebenden Formel-2-Fahrer mit dem Ziel, Formel-1-Fahrer zu werden, hier die Bühne zu liefern. Also, eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Jetzt, wie versprochen, unser Sommerinterview Teil 2. Mein Name ist Kevin Scheuren, in der Leitung natürlich auch mein Co-Moderator Ole Waschkau nach wie vor und jetzt neu dabei von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, der Formel 2 und Formel E-Experte. Auch er feiert eine Premiere bei uns in der Sendung heute. Norman Fischer, hallo Norman.
Schön gegrüßt.
Und hallo. Unser Interviewgast, Formel 2-Fahrer. BWT Aden ist sein Team. Ja, wir werden über seine Karriere sprechen. Wir werden natürlich auch mit ihm über das aktuelle Geschehen in der Formel 2 sprechen. Wir begrüßen ganz herzlich Maximilian Günther. Hallo Maxi.
Hallo zusammen.
Ja, die Sommerpause steht dem Ende bevor. Nächste Woche geht's wieder los nach Spa-Francorchamps. Kitzelt es dich wieder im Gasfuß, Maxi?
Ja, absolut. Also die Pausen, die sind eigentlich immer zu lang. Also in dem Fall waren es jetzt wieder einige Wochen vom letzten Formel 2-Rennen, bis es jetzt in Spa endlich wieder weitergeht. Da sind ja dann auch direkt 2 Rennen hintereinander. Also ich denke, dass der Hunger schnell gestillt wird. Und klar, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auch ein bisschen Formel E zwischendrin gemacht. Und kann das aber trotzdem kaum abwarten, nächste Woche wieder ins Formel 2 Auto zu steigen.
Wie sich das anhört, mal eben Formel E zwischendurch gemacht. Lass uns doch mal ganz von vorne beginnen, für die ich nicht kenne und interessiert sind. Wie fing eigentlich deine Liebe zum Motorsport und deine aktive Betätigung im Motorsport an?
Also ich war 6 Jahre alt, habe mit meinem Vater, glaube ich, als ich 5, 6 Jahre alt war, Formel 1 angeschaut, hat mir super gefallen und so und wollte das unbedingt auch machen, musste dann aber natürlich etwas kleiner anfangen mit dem Kartsport. Damals war das noch Kartslalom, also nicht mal Kart-Rundstrecke, sondern Kartslalom kann man sich so vorstellen, dass man einen Parkplatz hat, Pylonen aufstellt und da mit dem kleinen Kart eben so ein Parcours durchfährt, das Ganze eben auf Zeit und habe damit begonnen. Hat mir direkt mega viel Spaß gemacht und war auch direkt sehr erfolgreich. Und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen, bin dann über den Kartslalom in die Kart-Rundstrecke gewechselt. Und da ging das Ganze dann, kann man sich dann auch so vorstellen, wie so verschiedene Serien, verschiedene Klassen, wurde dann immer internationaler und dann immer weiter aufgestiegen. Irgendwann den Sprung in den Formelsport geschafft. Das war 2011, da war ich erst 13 Jahre alt. Formel BMW damals und ja, dann jetzt eben über die verschiedenen Formelklassen bis hin zur Formel 2 bin ich da meinen Weg gegangen.
War für dich immer klar, dass es in den Single-Seater-Sport gehen soll, in den Formelsport?
Ja, also das Ziel war auf jeden Fall, also Ziel, ich meine damals extrem unrealistisch, schon meilenweit weg, war eben die Formel 1, das war so mein absoluter Traum und deshalb, ja, gab es nie eine wirkliche Option oder nie eine, also es wurde nie zur Diskussion gestellt für mich, dass ich in einem Formelauto oder in einem Single-Seater sitzen möchte und ja, habe bis jetzt immer die Möglichkeit erhalten, den Weg so weiterzuführen und bin jetzt extrem glücklich und dankbar, das Ganze in der Formel 2 und auch in der Formel E machen zu dürfen.
In unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans haben wir unsere Mitglieder befragt, ob sie Fragen an dich haben. Und Alexander Loster hat zum Beispiel eine gestellt, die ich sehr interessant finde, die ja jeden, der diesen Traum hegt und pflegt, wahrscheinlich umschwirrt. Wie steinig ist der Weg vom Kart zu Formel 4, Formel 3, Formel 2 bezüglich Budgets, Sponsoren etc.? Man hört bzw. liest, dass teilweise sehr hohe Budgets und kräftige Sponsoren nötig sind, um das Ganze zu stemmen, ohne Garantie auf ein Formel-1-Cockpit.
Das ist vollkommen richtig und der Weg ist wirklich extrem steinig. Also das ist, glaube ich, noch relativ sanft ausgedrückt, also es ist wirklich knallhart. Und also wirklich unglaublich schwierig, weil es halt nicht so ist wie in anderen Sportarten, dass es in Anführungsstrichen nur auf die sportliche Verfassung oder die sportliche Fähigkeit darauf ankommt. Die ist natürlich sehr wichtig und in meinem Fall war es immer der Grundstein. Aber es gibt halt so viele andere Faktoren, politische und halt dann eben vor allem diese finanzielle Komponente, die im Kartsport schon beginnt. Da sind die Budgets auch schon relativ hoch für das, dass man ja eigentlich keine Sponsoren herbekommt, weil im Kartsport ist natürlich das Sponsoreninteresse nicht wirklich vorhanden, nachdem es keine TV-Übertragungen gibt und der Gegenwert relativ gering ist. Das dann in den Formelklassen, natürlich umso weiter du nach oben kommst, umso mehr Gegenwert haben dann die Sponsoren. Aber ja, das hat sich auch einfach irgendwo, glaube ich, geändert über die letzten 10, 15 Jahre mit diesem typischen Sponsoring. Das ist inzwischen auch sehr, sehr schwierig, vor allem auch in Deutschland. Und ja, kann einfach nur sagen, dass der Weg wirklich sehr schwer ist. In meinem Fall war es so, dass es jedes Jahr immer wieder ums Neue darum ging oder geht, das Budget aufzubringen über die Sponsoren. Also manche Fahrer oder Familien haben den Luxus, das eben aus eigener Kasse zahlen zu können oder über was weiß ich was für Wege. Aber ja, in meinem Fall als, sag ich mal, normalsterbliche Person war ich immer voll und ganz auf die Sponsoren angewiesen und habe mich da einfach über die Erfolge immer wieder weiterempfehlen können und habe mich da so immer weiter nach oben gehangelt, sag ich mal. Und ja, bin dann eben jetzt bis zur Formel 2 gekommen, aber ganz klar, der Weg ist wahnsinnig schwer und die Motorsportwelt hat sich jetzt eben so die letzten Jahre auf jeden Fall immer mehr in diesen Trend entwickelt, dass es eben nicht nur auf die Fahrerqualitäten doch ankommt, auch im Nachwuchsbereich.
Thema Sportstiftung ist auch im Motorsport ein großes Thema. Die ADAC-Stiftung Sport unterstützt dich. Wie wichtig ist das für dich? Mal abseits von Sponsoren auch ja die Unterstützung eines so großen Verbandes, kann man ja fast sagen, wie den ADAC zu haben.
Ja, ist wirklich fundamental, muss man so sagen. Also da hat jeder, also ich kann jetzt nur über meinen Weg reden, da hat wirklich jeder einzelne Sponsor und eben Förderer oder Förderkader, wie eben unter anderem die ADAC-Stiftung Sport, und auch die Deutsche Post Speed Academy, das waren zwei der deutschen Förderkader, in denen ich Mitglied war. Die sind unglaublich wichtig gewesen. Zum einen natürlich auch aus logischerweise finanzieller Sicht, weil es eben ein weiterer Sponsor war, aber auch um ein noch kompletterer Fahrer zu werden. Man hat ja viele Schulungen bekommen, Medientraining, viele Dinge außerhalb vom Fahren selber, die eben in unserer Sportart so wichtig sind. Und ja, auf jeden Fall bin ich da ja wirklich sehr, sehr, auch da sehr dankbar darüber, eben den ADAC an meiner Seite gehabt zu haben und ja, gemeinsam da einige Jahre den Weg im Formelsport, dass wir den gehen durften zusammen.
Formelsport, letztes Jahr oder die letzten Jahre europäische Formel 3 gefahren, dort unter anderem mit Mick Schumacher. Du gewinnst zum Beispiel ein Rennen in Deutschland. Und wir haben eine Frage reinbekommen, die ganz interessant ist eigentlich von Wolfgang Kerkermeister. Du bringst tolle Leistungen, du steigst auch auf in die Formel 2, klar, gewinnst in Hockenheim, aber die ganze Aufmerksamkeit der Medien gilt einem wie Mick Schumacher, der dort am Ende des Feldes landete. Thema Medienpräsenz im Motorsport, gerade wenn es dann nicht die Formel 1 ist. Wie zufrieden bist du damit in Deutschland? Wie zufrieden bist du mit der Medienpräsenz der Formel 2? Auch deine eigene Medienpräsenz, weil es ja auch wichtig ist, da im Gespräch zu bleiben.
Total, also eben wirklich fundamental wichtig. Und ich denke, also um auf das Beispiel mit Schumacher zurückzukommen, das ist ein Stück weit, muss man es auch einfach so ganz normal auch akzeptieren, weil logischerweise hat sein Vater extrem viel im Motorsport erreicht, der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Und das natürlich, wenn dann M. Schumacher auf dem Auto draufsteht, wie beim Mick, dass es dann natürlich einen Hype auslöst und natürlich eine andere Medienpräsenz hat, wie bei jedem anderen Fahrer, ist es total klar und das muss man auch so hinnehmen und akzeptieren. Was die Medienpräsenz generell betrifft, im Nachwuchsbereich, vor allem halt in der Formel 2, ist es dieses Jahr leider ein bisschen schwierig. Also wir haben die ersten Rennen, die wurden ja gar nicht übertragen im TV, das war ein bisschen, oder das war sehr schade. Und inzwischen aber mit Sport 1 Plus einen Kanal, wo man die Rennen, wenn man sie möchte, sehen kann, aber eben nur im Pay-TV. Also auch keine optimale Lösung für die Fans. Und ja, das ist halt irgendwo so eine Sache, die sich beißt, weil logischerweise ein Budget in der Formel 2 ist viel, viel höher wie in der Formel 3. Und in der Formel 3 wird jedes Rennen fast live auf NTV übertragen, hingegen in der Formel 2 eben nicht. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, da dann einen Sponsor davon zu überzeugen, Teil des Projekts zu werden.
Dennis, würde ich gerne mal reingrätschen.
Bitte nochmal, ja.
Ja, und zwar eine Anschlussfrage. Würdest du, Maxi, lieber sehen, dass die Rennen auf F1-TV übertragen werden von der Formel 2? Weil das ist ja das Problem in Deutschland, dass die dort eben in dem Paket nicht enthalten sind, weil es eben auf Sport 1 Plus übertragen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Sport 1 Plus jetzt nicht so viele abonniert haben, obwohl ich jetzt die Zahlen natürlich nicht kenne.
Ich kenne die Zahlen auch nicht genau, aber ganz klar, also auf dieser Formel 1-Plattform wäre es natürlich klasse, wenn da die Rennen übertragen werden, weil viele Fans der Formel 1 besitzen natürlich diese Plattform und oder haben da Zugriff drauf und ja, da wäre dann die Formel 2 nur eine Erweiterung. Hingegen halt mit dem Sport 1 Plus können vielleicht nicht ganz so viele auch international damit anfangen wie jetzt mit der Plattform der Formel 1. Also ja, natürlich wäre es gut, aber das ist halt leider eine Sache, die nicht so sehr beeinflussen kann. Aber die Idee und der Einwand von dir ist mehr als gerechtfertigt.
Findest du, dass man die die Rechte koppeln sollte an die Formel 1? Also dass RTL irgendwie gezwungen sein müsste, die Formel 2 mitzuübertragen, zum Beispiel bei RTL Nitro, weil es würde sich doch dann für Formel 1-Fans anbieten, dass man da ihnen direkt das ganze Paket bietet.
Ja, ist ein super Ansatz. Natürlich für mich extrem wünschenswert, eben aus den genannten Gründen von vorher mit Sponsoren, Medienpräsenz etc. Ist ja, in anderen Ländern ist es auch wirklich so umsetzbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel England hernimmt, da werden die ganzen Rennen, aber jedes freie Training sogar im TV übertragen. Und es wäre wirklich wünschenswert, das dann, wie du gesagt hast, mit RTL Nitro beispielsweise da ein Paket reinzubekommen. Aber das sitze ich leider nicht an der Quelle. Also wäre wünschenswert und voraussichtlich aber halt eben für dieses Jahr nicht mehr änderbar, vielleicht für nächstes Jahr, aber ja, haben wir leider keine Einflusskraft auf das Ganze.
Wenn wir mal auf die Autos zu sprechen kommen und du vielleicht auch mal so einen Vergleich ziehen kannst aus deiner Formel 3 Zeit, was du da beachten musstest beim Auto und jetzt bei der Formel 2, wo sich die Autos ja in dieser Saison nochmal verändert haben. Also ich war ja in Ungarn an der Strecke und ich muss zugeben, ich habe davor kein Formel 2 Rennen gesehen und war daher ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber ein bisschen enttäuscht, weil die Formel 2 immer so schön laut war noch im Vergleich zur Formel 1. Hat sich auch einiges getan. Kannst du da uns vielleicht mal so ein bisschen Einblick darin geben, was es auch für dich bedeutet und was du noch mit diesem neuen Reglement, mit diesen neuen Autos in der Formel 2 bei dir ganz persönlich verbessern musst?
Ja, also zunächst mal, das Anforderungsprofil Formel 3, Formel 2 ist ein Stück weit logischerweise anders. Formel 3 ein Auto, auch schon mit sehr, sehr viel Downforce, aber eben nicht zu viel Power. Man hat 250 PS. Hört sich jetzt generell sehr unspektakulär an. Ist es aber eigentlich nicht, weil das Verhältnis Gewicht und Leistung ist wirklich schon sehr ordentlich. Also man hat da auch schon Beschleunigungen weit unter 3 Sekunden von 0 auf 100. Und wie gesagt, der Kurvenspeed, also der ist wirklich sehr, sehr hoch. Deshalb dieses Auto schon mal eine sehr gute Grundausbildung wirklich für jeden Formelrennfahrer auf dem Weg weiter nach oben. Dann das Formel 2 Auto jetzt logischerweise etwas schwerer, aber mit deutlich mehr Leistung ausgestattet, 620 PS. Und die Aerodynamik ist auch, sagen wir so, sehr, sehr, sehr gut ausgeprägt. Das Beeindruckendste sind eigentlich die Bremsen, also das Carbonbremsen. Die hast du eben nicht in der Formel 3. Und dadurch erlaubt es dir, obwohl du mit 50, 60 km/h schneller an die Kurven hinfährst, gleich später oder später zu bremsen. Natürlich eine Sache, die jedem Fahrer und vor allem, was mir natürlich auch wahnsinnig viel Spaß macht und extrem herausfordert. Und dann zu guter Letzt eben die Pirelli-Reifen, die nochmal fundamental anders sind, also wie jeder Reifen, den ich bis jetzt gefahren bin. Und ja, eine riesen Herausforderung, zum einen im Qualifying den Reifen ins Fenster zu bekommen und natürlich dann auch im Rennen den Reifen über Distanz zu bekommen und eben genau diesen Kompromiss zu gehen, zu attackieren, logischerweise, man fährt ja Rennen gegeneinander, aber trotzdem jede Sekunde auf den Reifen zu achten und zu schonen, um ihn eben über die Distanz zu bringen. Und ja, wenn ich jetzt auf meine Saison schon mal ein bisschen eingehe, logischerweise erste Saison in der Formel 2, natürlich Thema Reifen ist ein großes Thema, da hatte ich halt ein paar Testfahrten dazu. Zu Beginn der Saison, die waren auf jeden Fall hilfreich und die habe ich versucht, so effektiv wie möglich zu nutzen. Aber logischerweise ist das auch ein Prozess, der dann in die Saison hineingeht. Und ja, bin soweit wirklich meiner persönlichen Leistung sehr zufrieden mit dem Prozess, den ich jetzt hier durchs Jahr gegangen bin. Thema Reifenmanagement zum Beispiel auch eins. War zwar schon beim ersten Rennen beim ersten Rennwochenende in Bahrain auf dem Podium mit dem zweiten Platz. Das war super. Aber trotzdem gab es dann noch viele Dinge auch zu lernen und zu optimieren, wie immer im Motorsport. Und ja, bin jetzt mit dem Stand der Dinge wirklich wirklich sehr, ja, wirklich zufrieden. Also haben in Silverstone unser erstes Rennen gewonnen. Das war auf jeden Fall ein Riesen-Highlight. Und ja, generell kann man schon so sagen, dass das eigentlich auch so mein jetziges Saisonziel ist, eben Highlights zu setzen. Und da haben wir bis jetzt zwei gesetzt. Wäre schön, noch weitere zu erreichen. Vorne mitfahren in der Meisterschaft, da haben wir einfach nicht die Möglichkeit dazu. Also da ist einfach unser Gesamtpaket als Team nicht stark genug. Also ich bin jetzt ja diesem Jahr bei Arden. Die waren letztes Jahr im Mittelfeld in der Formel 2. Und mit dem neuen Auto haben wir uns eben erhofft, diesen Sprung zu schaffen, ganz vorne im Feld zu sein bei den Top-Teams. Hat nach dem ersten Wochenende auch gut ausgesehen, aber dann haben wir die Realität so ein bisschen vors Gesicht gehalten bekommen. Und haben ja jetzt wirklich die letzten, also oder generell bis letztes Jahr, ist natürlich nicht zufriedenstellend für uns als Team, weil einfach die Performance nicht da ist. Und ja, versuchen natürlich extrem hart zu arbeiten und die ganzen Parameter sowohl im Quali als auch im Rennen zu optimieren. Eine Baustelle ist eben hauptsächlich auch das Qualifying, wo wir einfach Pace nicht haben, uns weit genug vorne zu qualifizieren. Und ja, eben aus diesem Grundpaket versuche ich halt das Beste herauszuholen. Ein Punkt, der natürlich immer wichtig ist, ist den Teamkollegen zu schlagen, sowohl im Quali-Duell als auch in der Meisterschaft mit den Punkten. Das ist natürlich eine Sache, auf die ich mich konzentriere. Ich hoffe, es sieht ganz gut aus. Bin da in allen Bereichen vorne mit meinem Kollegen, aber logischerweise ist mein Ziel eben aus sportlicher Sicht, aber logischerweise auch aus der Mediensicht, solche Highlights zu setzen, wie sie bis jetzt zweimal der Fall waren. Und eben ja einfach über solche Rennen versuchen, auf mich aufmerksam zu machen.
Wir machen eine kurze Pause und dann werden wir gleich ein bisschen ins Detail gehen, was die aktuelle Formel-2-Saison von Maxi Günther angeht. Norman Fischer ist da, er verfolgt das für motorsporttotal.com und Formel1.de und de.motorsport.com. Also bleibt dran, hier bei unserem Sommerinterview mit Maxi Günther bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu Gast heute Formel 2 Fahrer Maxi Günther und lieber Norman, dir überlasse ich jetzt einfach mal das Feld, denn wenn es um die Formel 2 geht, bist du unser Ansprechpartner bei motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Also, Feuer frei.
Okay, wir haben ja vor der Pause über die Saison von Maxi gesprochen. Da würde ich gerne mal von dir noch wissen, ein großes Thema war ja bisher das neue Auto und die Riesenprobleme, die es damit gab. Kannst du schildern, was für Probleme die Serie mit dem neuen Auto hatte und inwiefern die dich auch beeinflusst haben? Weil es gab ja dann auch eine Veränderung der Startprozedur sogar deswegen.
Also ja, zunächst mal, also die Grundänderung war eben, dass es in der Formel 2 die V6 Turbomotoren gab, also eben die Parallele zur Formel 1 V6 Motoren zu haben. Zum einen hat sich natürlich der Sound verändert und sind ein bisschen leiser geworden, die Autos.
Bisschen.
Das ist natürlich aus Fahrersicht schade, genau. Also ich bin den alten V8 ja auch letztes Jahr noch gefahren und das war eine mega Erfahrung und hat so viel Spaß gemacht. Jetzt eben mit dem V6 Turbo. Das Grundproblem ist eigentlich, dass die Kupplung extrem unkontrollierbar ist oder auch wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zufällig, ob sie zubeißt. Und das ist natürlich eine Sache, die Ingenieure und der Fahrer eben nicht so gern mögen, wenn du nicht weißt bei jedem Start, was passiert eigentlich mit deiner Kupplung. Und dadurch hatten einige Teams große Probleme. Es gab oft den Fall, dass das Fahrzeug am Start stehen geblieben sind. Und aus Sicherheitsgründen haben wir dann dadurch eben fliegende Starts für ein paar Rennen eingeführt. Hat versucht, das Ganze jetzt zu beheben und ist aber im Endeffekt trotzdem immer noch beim gleichen Problem, dass die Kupplung einfach unkontrollierbar ist ein Stück weit. Was jetzt meine persönliche Erfahrung damit betrifft, war natürlich sehr herausfordernd, für meine Konkurrenten auch, weil eben das System so ist, wie es ist. Das man zur Verfügung gestellt bekommt. Aber was jetzt die reinen Starts betrifft, glaube ich, dass wir als Team da einen ganz guten Job gemacht haben. Also wir haben einmal das Auto abgewirkt, das war ein Baku. Den Fehler haben wir aber auch schnell gesehen, was es war. Und ansonsten haben wir eigentlich immer hinbekommen, also zunächst einmal das Rennen überhaupt zu starten und eigentlich auch im Verhältnis zur Konkurrenz gute Starts zu haben. Also natürlich eine Herausforderung, aber jetzt von unserer Seite ist uns das ganz gut gelungen. Aber logischerweise der Sicherheitsaspekt ist wirklich ein wichtiger, weil wenn man an die Autos die beschleunigen wirklich extrem schnell von 0 auf 100 oder auch von 0 auf 200 und wenn da eben 1, 2, 3 oder mehr Autos stehen bleiben am Start und von hinten die Leute angeschossen kommen, dann kann das wirklich böse enden. Also darum ist es schon richtig, dass das Thema sensibel behandelt wird und das hat auch die Formel 2 oder die FIA so aufgenommen.
Wie viel Einfluss kann man da als Team nehmen, wenn es so ein generelles Problem gibt?
Ein Stück weit schwierig, was jetzt ist. Also das Grundproblem bleibt eigentlich das gleiche. Also man kann natürlich das Feedback zurückgeben an den Ausrüster oder an Mechacom und an die FIA, um eben bestimmte Dinge eventuell an der Hardware oder auch an der Software zu verbessern, die grundsätzlich jeder zur Verfügung gestellt bekommt. Aber eigentlich, um es relativ simpel zu machen, was man versuchen muss bei so einem Problem, ist, dass man einen gewissen Sicherheitspuffer einbaut. Also man weiß beispielsweise, die Kupplung reagiert nicht präzise, hat ein bestimmtes Fenster, das man halt dann logischerweise probieren muss. Dann ist es am Anfang speziell ganz schwer, weil man weiß nicht, wie groß ist die Toleranz. Und wenn man das aber dann mal herausgefunden hat, nach ein paar Starts, dann muss man einfach mit diesem Sicherheitspuffer leben. Also entweder man möchte damit leben oder man möchte es nicht. Und die Philosophie von den meisten Teams war dann eigentlich so, dass man versucht hat, generell das Rennen überhaupt starten zu können. Sprich, jetzt nicht versuchen, den besten Start überhaupt zu machen, sondern halt einen ordentlichen oder einen guten Start zu machen, aber das halt konstant und damit auch die Rennen zu fahren. Und ja, das ist eigentlich so die Herangehensweise, wie man an so ein Problem rangeht.
Das heißt, es war jetzt auch für dich ein anderes Mindset beim Start, wenn du selbst im Auto sitzt und losfahren möchtest.
Ja, total. Also normalerweise, also ich kenne es halt so aus der Formel 3 oder aus anderen Fahrzeugen, dass ein Start immer darauf getrimmt ist, dass man auch viel Risiko geht vom Kupplungspunkt, dass man da ans absolute Limit geht und eben versucht, den besten Start überhaupt zu machen, besser wie die Konkurrenz. Und jetzt in diesem Jahr, also ich meine, man kann es machen, aber ich glaube, dann hast du von 10 Starts wahrscheinlich 6, 7 Stück dabei, bei denen du stehen bleibst. Und darum musst du logischerweise als Fahrer, also logischerweise als Team, musst du schauen, was für Parameter du anpasst, aber dann auch als Fahrer, wenn du in der Startaufstellung stehst, am Start und die Ampel ausgeht, dann musst du genau wissen, wie du darauf, was es für Eventualitäten gibt, die jetzt passieren können. Weil das System ist eben ein bisschen unberechenbar und da musst du dann als Fahrer eben dein Gefühl, also wir haben die Kupplung am Lenkrad, also das Gefühl in deinen Fingern muss da extrem noch sensibler sein wie eh schon, um eben dann Problemen vorbeugen zu können.
Aber du kannst es doch sicherlich erklären. Aus Fahrersicht, wie frustrierend ist das? Du zahlst Millionen, damit du dort in der Serie fahren kannst, und dann wirst du jedes Wochenende von deinem Auto irgendwie gestoppt. Wir hatten das ja mit deinem indischen Kollegen Arjun Maini. Der hat sich ja öffentlich über Funk beschwert, dass er nicht mehr in der Serie fahren möchte, weil sie im Stich gelassen fühlt.
Ja, ein Stück weit verständlich. Gut, reagiert vielleicht auch jeder anders oder unterschiedlich emotional. Aber für mich ist es eigentlich so, dass, also logischerweise, es wäre schöner, wenn es anders wäre und alles reibungslos funktionieren würde. Aber so ist, glaube ich, generell der Motorsport, dass es, egal von welcher Seite, von technischer Seite oder irgendwelchen anderen Einflussfaktoren, die vielleicht nicht unbedingt fair sind, dass da, sagen wir mal, Bälle aufs Spielfeld kommen, die vielleicht stören können. Aber ja, von meiner Seite aus kann ich jetzt sowas jetzt einfach nicht oder nur bedingt beeinflussen, weil ich gar nicht. Und darum versuche ich einfach wirklich da voll und ganz auf mich selbst zu konzentrieren, zusammen mit dem Team, dass wir da den bestmöglichen Job machen. Du hast ja gesagt, klar, es ist dann schade, wenn man mit seinen Sponsoren so viel Geld aufbringen muss, um dann Möglichkeiten vorzufinden, die nicht ideal sind. Aber das ist einfach so. Also das hört sich jetzt relativ banal an, aber meine Einschätzung ist einfach so, dass man dann diese Dinge so annehmen muss, wie sie auf einen zukommen, und versuchen muss, das Beste daraus zu machen, weil es ist ja für alle gleich und jetzt nicht ein Nachteil, der nur mich betrifft.
Ja gut, aber vielleicht sollten wir offen die Formel 2 jetzt als schlechte Serie hinzustellen, weil eigentlich ist das Racing ja großartig und für mich viel besser als in der Formel 1 eigentlich. Wir haben mit Russell, Norris gute Talente, die in die Formel 1 kommen. Und eigentlich hat sich doch seit der Umbenennung von der GP2 in Formel 2 doch einiges gebessert. Oder wie siehst du den Weg der Formel 2?
Also ich sehe den Weg von der Formel 2 wirklich auch als sehr gut. Also die Namensänderung war das eine. Aber das Racing generell ist natürlich schon mega. Also ich kann jetzt nur aus Fahrersicht sprechen. Du hast natürlich dieses Reifenmanagement. Was bedeutet, dass du jetzt nicht das ganze Rennen flat out volles Rohr durchfährst. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Rennen weniger Action haben, ganz im Gegenteil. Also es gibt halt viel mehr Differenzen. Wer hat welche Reifen wie im Temperaturfenster, oder welche sind stärker abgenutzt, also wer hat die Reifen besser, also ja, im Endeffekt besser über die Distanz gebracht. Das wirkt sich vor allem in den letzten Runden aus von dem Rennen. Und mit dem DRS, das ist in der Formel 2 auch anders, wie jetzt in allen Serien davor, hast du nochmal so ein Tool unterm Fahren im Rennen, das halt ja viel beeinflussen kann, und es gibt wahnsinnig viele Überholmanöver. Auch die Leistung macht halt einen Unterschied. Also du kannst viel besseres Racing haben, wenn du einfach hast von den Fahrzeugen, weil wenn da jemand Probleme hat, wirkt sich das noch viel mehr aus, vor allem in der Beschleunigungsphase. Und dadurch gibt es selbst auf Strecken, wo du denkst, überholen ist eigentlich schwierig, wie in Budapest, gibt es da richtig mega Rennen zu sehen. Und das ist auf jeden Fall auch aus Fahrersicht, also nicht nur aus Zuschauersicht, spannend, sondern auch aus Fahrersicht macht es einfach enorm viel Spaß, weil du bis zur letzten Sekunde gefordert bist und noch viel beeinflussen kannst im Rennen.
Das ist, wenn ich mal ganz kurz reinhauen darf, von der Fansicht an der Strecke gesehen, jetzt die letzten Jahre, wenn ich dann in Hockenheim oder in Spa war, habe ich mich auf die GP2 oder Formel 2 Rennen am allermeisten gefreut, eigentlich eben, weil es da mehr Action gibt und weil alles ein bisschen enger wirkte. Vielleicht aus Fahrersicht, warum ist das eigentlich so? Weil Norman hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, dass die Action teilweise, zum Großteil, besser ist als in der Formel 1.
Also gut, die Grundkomponente dafür ist, glaube ich, einfach, dass es ja eigentlich Einheitsfahrzeuge sind. Also jedes Team bekommt das baugleiche Chassis, die baugleiche Aerodynamik und den baugleichen Motor, den baugleichen Antriebsstrang. Sprich, es liegt ganz am Team und am Fahrer, aus dem Paket das Beste rauszuholen. Und natürlich gibt es große Unterschiede zwischen den Teams, vom besten zum schlechtesten Team, zum Mittelfeldteam, wie auch immer. Ähnlich wie in der Formel 1, aber halt das Delta ist viel, viel geringer. Also bei uns ist halt vom ersten Platz bis zum letzten Platz, was weiß ich, im Qualifying 1,5 Sekunden, und in der Formel 1 ist halt das Doppelte oder teilweise das Dreifache. Und das ist natürlich eine Sache, die generell alles so sehr zusammen komprimiert, dass es halt auf jedes Detail darauf ankommt. Logischerweise hat der Fahrer eine Einflusskraft. Die ist dann zwar auch ein Stück weit genauso relativ wie in der Formel 1, dass du halt dann auch mit deinen Paketen nur bestimmte Dinge herausholen kannst, Aber wenn halt einfach alles passt und bei anderen es nicht so gut passt, dann kannst du halt, dann kann eigentlich fast jeder Fahrer mal ein gutes Wochenende treffen und vor allem durch das Reverse Grid kannst du dann einfach mal gute Rennen zeigen und Überholmanöver und also es ist ja wirklich viel, bei uns eigentlich immer viel Chaos drin, weil das erste Rennen ist sehr lang mit dem Boxenstopp, verschiedene Strategiemöglichkeiten. Da geht immer schon relativ viel und dann spätestens beim Reverse-Grid-Rennen finden dann nochmal viele Überholmanöver statt, weil meistens halt die vorne starten, nach hinten zurückgereicht werden. Und das ist auf jeden Fall ja richtig, richtig spannend und das sind, glaube ich, so die Grundparameter, warum das Racing so gut ist.
Norman, bitte übernimm wieder.
Und was die Leser, User bei euch auch interessieren dürfte, habe ich gesehen in den Facebook-Kommentaren. Wie wählt man als Fahrer eigentlich in der Formel 2 sein Team aus? Also in der Formel 1 ist es ja klar, die Fahrer möchten gerne zu Mercedes, Ferrari. Auch in der Formel 2 gibt es ja Unterschiede zwischen den Teams. Wonach schaut man das?
Ja, also es ist, wie du gesagt hast, es gibt logischerweise dieses Ranking, wie es in der Formel 1 gibt. Gibt es auch in der Formel 2, da gibt es in die Teams, wo du unbedingt drin sein möchtest, weil sie erfahrungsgemäß die letzten Jahre immer in der Meisterschaft ganz vorne waren. Und es gibt natürlich verschiedene Budgets, vom besten Team zum schlechtesten Team. Die Unterschiede sind mal mehr, mal weniger groß. Ist aber gut, kommt auf jeden Fahrer individuell darauf an. Mein Ziel natürlich immer, logischerweise ins beste Team zu kommen. Und dann eben meinen Sponsor davon zu überzeugen oder das Finanzielle aufzubringen, um eben da die Möglichkeit zu erhalten. Das ist eigentlich so der Grundbaustein dafür. Das heißt aber noch lange nicht, dass du bei dem Team genommen wirst, weil es gibt dann auch die Beispiele, und so war es jetzt, kann ich von diesem Jahr sprechen, dass es eben bei den Top-Teams so war, dass fast alle Fahrer, die in den Top-Teams waren, eben nicht nur das geforderte Budget gezahlt haben, sondern halt deutlich mehr oder das Doppelte oder das Dreifache. Und das macht es halt dann auch nochmal schwieriger, da einen Platz zu bekommen. Und das ist halt jetzt nicht so wie in der Formel 1, dass, oder Formel 1 vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil da auch andere Dinge eine Rolle spielen, aber wie jetzt in der, keine Ahnung, DTM, Formel E oder anderen Szenen, wo du einfach, wo die Teams sagen, okay, wir haben 2 Cockpits zu besetzen oder mehr und wollen eben aus dem Nachwuchsbereich oder aus welcher Serie auch immer, möchten wir da einen Fahrer dazu holen und wir wollen einfach den besten Fahrer haben und den werden wir kontaktieren. Und das ist halt, ja, das verbessert halt so ein bisschen in der Formel 2 auch. Und darum, ja, bist du dann natürlich mit verschiedenen Teams in Kontakt vor der Saison und dann kristallisiert sich dann nach ein paar Wochen heraus, welches Team hat überhaupt, wo ist überhaupt die Möglichkeit zu fahren, welche Plätze sind schon vergeben und was kannst du eben mit deinem Sponsorenpaket dir für einen Platz holen. Und genau, das ist eigentlich so die, also logischerweise kommt es auch auf die sportliche Leistung an, also die Teams wollen ja auch die bestmöglichen Fahrer haben, aber es sind ja wirklich viele Komponenten, die da eine Rolle spielen für die Teams bei der Fahrerwahl.
Aber du verdienst auch Geld, oder? Also man hat immer das Gefühl, du zahlst nur.
Also in der Formel 2 verdienst du de facto kein Geld, also es sei denn, du bringst mehr Sponsoren auf oder mehr Sponsorengeld auf, wie du benötigst, aber das ist, glaube ich, nicht so viel in der Fall. Also in meinem Fall auf jeden Fall nicht. Also Formel 2 ganz klassische Nachwuchsrennserie und du hast ein Budget X, das versuchst du zu stemmen. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht, aber verdienen tust du in der Formel 2 nichts. Es geht erst dann in den höheren Serien, die Formel 1 von ein paar anderen Serien los.
Also auch trotz dessen, dass man im Rahmenprogramm der Formel 1 ist und im Grunde genommen ja irgendwie auch im Windschatten der Formel 1 fährt, bei den ganzen Rennwochenenden und ja auch bei den Fernsehanstalten ja auch irgendwo ein Stück weit zu sehen ist, gibt es da nicht noch Prämien und alles?
Es gibt Prämien, die sind aber im Verhältnis relativ gering und gehen meistens ans Team. Also okay. Als Fahrer bist du da wirklich im Nachwuchsbereich. Also der Nachwuchsbereich generell im Motorsport ist eigentlich nicht geschaffen, zumindest im Vierradbereich nicht, um Geld zu verdienen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Motorradbereich ausschaut, aber in den Formelklassen ist es wirklich so, dass du halt versuchst, dich zu qualifizieren. Kannst halt in den Nachwuchsklassen dann auch die Superlizenzpunkte dir ergattern, indem du eben über die letzten 3 Jahre so erfolgreich wie möglich fährst in den Serien. Und wenn du die hast und dann eben das dementsprechende Gesamtpaket, nenne ich es mal, mit Sponsoren, politischer Einflusskraft, wie auch immer, dann bekommst du eben diese Chance, weit aufzusteigen in die Formel 1.
Wow, interessante Einblicke hier bei Starting Grid im Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann weiter mit Maxi Günther hier in unserem Podcast, in unserem Sommerpodcast auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau, mein Co-Moderator Norman Fischer von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, dort Formel 2 und Formel E-Experte und Formel 2-Fahrer Maximilian Günther vom BWT-Aden-Team, ebenfalls bei uns in der Leitung hier in unserem Sommer-Podcast. Und Norman, ich übergebe den Staffelstab wieder direkt an dich.
Okay, also kurz vor der Pause hatten wir ja noch drüber gesprochen, ob man Geld bekommt als Formel-2-Pilot und wie die Chancen eigentlich sind, bei Teams zu landen. Es gibt doch sicherlich die Möglichkeit, bei einem Hersteller unterzukommen. Das ist wahrscheinlich die attraktivste Variante. Wie wichtig ist das heutzutage, Maxi, so eine Verbindung zu haben? Schafft man es überhaupt ohne? Und kann man dort Geld verdienen?
Also natürlich gibt es diese Förderkader, die dann direkt vom Hersteller kommen. Also Ferrari hatten, also beispielsweise Ferrari, Red Bull, Mercedes, Renault, gibt verschiedene Formel-1-Teams, die eben ein paar Nachwuchsfahrer unter Vertrag haben. Und auch da ist es halt dann so, also natürlich bekommst du nicht bei allen die Chance. Also wenn du die Chance hast, bei ein oder zwei die Auswahlmöglichkeit zu haben, reinzukommen, dann kannst du dich schon sehr, sehr glücklich schätzen. Und dann kommt es halt auch an, welcher Förderkader macht für deine Karriere meistens Sinn, wo sind schon die meisten Fahrer drin, wo sind vielleicht schon Plätze potenziell vergeben, also wo hast du einfach eine gute Perspektive. Also Geld verdienst du auch in dem Förderkader keins, du verdienst halt dann Geld, wenn du mit diesem Förderkader, mit diesem Hersteller dann direkt den Sprung in die Formel 1 oder in welche Serie auch immer machst, also das ist halt so diese Aussicht, die du bekommst. Aber grundsätzlich ein Förderkader natürlich ist was sehr, sehr Gutes, sehr Tolles. Ich kann jetzt von mir reden, weil die letzten 3 Jahre wurde ich in der Formel 3 speziell von Mercedes unterstützt, weil da auch DTM besten Ersatzfahrer. Und ja, für mich war es jetzt einfach dann so vor dieser Saison, dass nachdem die DTM eben weggefallen ist bei Mercedes, dass da einfach eine große Perspektive auch für mich irgendwo nicht mehr vorhanden war. Und dann gab es eben noch ein Jahr, oder gibt jetzt aktuell noch ein Jahr DTM bei Mercedes, und dann war eben ich für mich die Entscheidung getroffen, dass es für mich besser ist, meinen eigenen individuellen Weg zu gehen jetzt nicht mehr direkt Teil vom 1-Förderkader zu sein. Also da gibt es auch einige Fahrer in der Formel 2, die, sage ich mal, unabhängig sind. Ich bin einer davon, und es ist kein Muss, in die Formel 1 zu kommen, aber logischerweise kann es extrem hilfreich sein, aber nicht in jedem Fall hilfreich sein, wenn man einen Förderkader hat, um in die Form 1 zu kommen.
Und was die Hörer jetzt noch am meisten interessieren dürfte in Bezug auf Formel 2, wie stehen denn die Chancen auf einen nächsten deutschen Formel 1-Fahrer? Die haben sich ja ziemlich geschrumpft. Wir hatten mal 7 in der Formel 1, jetzt haben wir nur noch 2.
Also eins kann ich auf jeden Fall vergewissern, dass ich alles tun werde, um in die Formel 1 zu kommen, weil es natürlich nach wie vor mein absolutes Ziel ist, mein absoluter Traum, eines Tages in die Formel 1 zu fahren. Und vorher schon mal drüber gesprochen, die Superlizenzpunkte, die sind das eine. Da gibt es, glaube ich, aktuell 5-6 Fahrer im Nachwuchsbereich, die diese Formel 1 Superlizenzpunkte haben. Bin auch einer davon, also ich habe, man braucht ja 40 Punkte, ich habe aktuell 48 Punkte, also hätte die Erlaubnis, Formel 1 zu fahren, was schon mal ein sehr guter Grundbaustein ist. Und jetzt kommt es halt einfach auf noch ein paar andere Einflussfaktoren an. Die haben wir ja auch heute schon genannt, und die sind auch den meisten ja bekannt, was dann eben so viele politische, finanzielle Geschichten betrifft. Was ich halt von meiner Seite aus beeinflussen kann und möchte und auch muss, das ist die sportliche Fähigkeit oder Leistungsfähigkeit. Weil jetzt versuchen, die bestmögliche Formel 2-Saison zu fahren oder zu Ende zu fahren, wie es nur irgendwie geht, aus meinen Möglichkeiten alles rauszuholen und immer mal wieder gute Ergebnisse zu zeigen. Und ja, dann hoffentlich gibt es bald wieder einen weiteren jungen Formel-1-Fahrer, aber natürlich eine Garantie für sowas wird es vor allem im Motorsport nie geben.
Mhm. Oder? Ja, Kevin?
Ja, dann kommen wir doch mal zu einem anderen interessanten Thema, und zwar der Formel E. Und da bist du ja auch ein Stück weit aktiv, kann man sagen, einen Formel E-Wagen zu fahren. Das stelle ich mir irgendwie noch ein Stück weit interessanter vor, als einen V6 Turbo zu fahren zum Beispiel, eben, weil es nochmal, glaube ich, ganz andere sensorische Fähigkeiten irgendwie fordert. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, in deiner Erfahrung in einem Formel E-Cockpit zu sitzen?
Total, also wirklich in einem Formel E-Auto kann man sich vor allem die erste Beschleunigungsphase, kann man sich was ganz anderes darunter vorstellen, wie jetzt in einem Verbrennermotor. Also natürlich hat ein beispielsweise ein Formel 2 Auto eine wahnsinnig gute Beschleunigung von 0 auf 100 oder dann auch vor allem von 0 auf 200. Aber der erste Antrieb von einem Formel E Auto oder von einem Elektromotor, der ist wirklich unglaublich. Also da von 0 auf 70 geht das Auto ab wie nichts anderes, als ich bis jetzt gefahren bin. Und macht unheimlich viel Spaß, vor allem halt auf den Stadtkursen. Es ist alles sehr, sehr eng und kommt eh schon alles viel schneller vor, weil so wenig Platz ist. Und dann hast du halt noch so einen Elektroantrieb, der dich da wirklich aus den Kurven rausschiebt, wie wahnsinnig. Und das macht mega viel Spaß, das ist das eine. Und das andere ist halt dann wirklich diese anderen Herausforderungen, die du auch hast. Also du hast halt das Energiemanagement, das ist halt in der Formel E logischerweise im Rennen das Zentralste ist, wie effizient ist zum einen dein Auto, aber vor allem auch, wie effizient ist dein Fahrstil zusammen mit dem Auto und wie schaffst du es, schnell durchs Rennen zu kommen und trotzdem wenig Energie zu verbrauchen. Und das ist eine Sache, die sich beißt und das ist sehr, sehr spannend und macht mir unheimlich viel Spaß, weil es einfach viele neue Dinge gibt zu entdecken. Und ich bin jetzt eben aktuell bei Dragon Racing als Test- und Ersatzfahrer aktiv. Aktuell steht eben viel Entwicklungsarbeit, was das nächste Auto betrifft, an. Und das Auto ist nochmal ein gutes Stück schneller als das aktuelle, macht unheimlich viel Spaß und schaut auch ziemlich spektakulär aus. Also ich sage jetzt mal, dieses Konzept halt Formel E ist ein ganz anderes, als es jetzt im Vergleich zu anderen Rennserien gibt. Also es ist halt logischerweise sehr, sehr neu, sehr jung, sehr modern, findet alles in der Stadt statt und hat eben dieses Grundprojekt eben mit Elektromotoren zu fahren als einzige Serie oder eine der einzigen Serien aktuell weltweit.
Wie siehst du die Formel E als Serie? Also wie auch da wiederum so ein interessantes Statement von deinerseits vielleicht in Richtung Medienpräsenz der Formel E, wenn wir immer über Zukunftsinnovation, über Nachhaltigkeit sprechen, muss man ja auch da sagen, die Formel E, also wenn ich jetzt jemand sage, ich gucke Formel 1, dann ist es schon so, ah, das guckt man noch, und wenn ich sage Formel E, fragen sie mich, das gibt's? Ja, wie ist so deine Ansicht?
Meine Ansicht zur Formel E ist, also natürlich, Formel 1 ist aktuell Formel 1, ist die Königsklasse, hat extrem gute Einschaltquoten und dann hast du die Formel E, die natürlich erst halt auch seit 4 Jahren überhaupt auf dem Markt ist, und das Konzept ist halt, also wie ich es gerade eben schon kurz genannt habe, ist halt ein ganz anderes. Also der Motorsport ist ein sehr, zum einen halt spektakulärer, weil es halt wirklich viele Verschiebungen im Rennen gibt. Also ähnlich zu einem Motorradrennen eigentlich, die MotoGP, hast du eben durch die verschiedenen, in der Formel E, durch die verschiedenen Energiestände im Rennen, die verschiedenen Einteilungen, und dann letztes Jahr auch noch mit dem Fahrerwechsel, wirklich viele Komponenten, die so ein Rennen richtig spannend machen können. Und ich denke, die Serie an sich hat da extrem viel Potenzial. Die Rennen finden alle in der Stadt statt. Ist auch ein sehr cooles Konzept, jeder Rennfahrer liebt es eigentlich, in der Stadt zu fahren, weil sie eben so herausfordernd ist, und da sind halt alle Rennen in der Stadt. Das ist eine coole Sache. Und ja, also ich glaube, aktuell logischerweise hat sie noch sehr, sehr viel Potenzial. Also da sind sie noch weit nicht am Optimum, wie jetzt andere Rennen sehen. Aber ja, generell glaube ich, ist da wirklich viel, viel zu holen. Ich glaube, die Formel E generell für jeden Fahrer ein großer Reiz, weil es eben die Zukunft ist. Und mit der Führung in der Formel E, mit Alejandro Agag, wirklich viel gemacht wird, viele, viele neue Sachen, spannende Sachen, die auch die Fans, vor allem die jungen Fans, auch wieder abholen, mit Fanboost und generell dieser ganzen Social Media Aspekt, der ist halt in der Formel E sehr, sehr präsent und wird vermutlich immer noch wichtiger auch die nächsten Jahre werden. Und darum glaube ich schon, dass diese Serie zum einen auf sportlicher Seite extrem natürlich reizend ist, aber halt auch aus Fansicht und was generell sich aus den Augen der Medien betrifft, wirklich sehr, sehr reizend ist.
Wunderbar, da lieferst du direkt zwei Segways zu Fragen unserer Hörer in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Attila Korkmaz fragt, wie findest du so Sachen wie den Fanboost in der Formel E? Und Christopher Lindner, wie wichtig sind soziale Medien und wo siehst du dich da? Eher bei Vettel oder eher bei Hamilton in Sachen Extreme und Social Media? Verlangen so etwas Sponsoren heutzutage eventuell sogar? Was schön wäre, ein Formel-1-Fahrer, der YouTube-Videos macht wie Daniel Abt in der Formel E. Da sind Hintergrundeinblicke natürlich sehr spannend. Also diese beiden Aspekte, Fanboost, Social Media, wie steht Maximilian Günther dazu?
Also ganz klar, der Fanboost ist halt eine Sache, gut, kann man jetzt so oder so sehen. Es ist halt ein Zusatzelement, das so ein Rennen dann nochmal unberechenbar macht. Weil es ist halt jetzt nicht eine Sache, wo man sagt, okay, vom Rennen steht fest, Fahrer A, B und C haben eben diesen Fanboost, dann haben wir eben die Zusatzmöglichkeit, im Rennen Positionen gut zu machen, sondern es wird ja erst dann unter dem Rennen bekannt gegeben, oder unter dem Rennen ist dann die finale Abstimmung, welcher Fahrer diesen Boost erhält. Und je nachdem oder je nach Rennsituation kann es dann halt nochmal unheimlich spannend werden, ganz am Rennende, wo dann eh jeder schon Probleme hat mit seinem Energiemanagement. Ist wirklich eine total coole Sache, finde ich wirklich spannend und einfach mal was Neues, was eben interessant macht. Und Thema Social Media, logischerweise was sehr wichtig ist, handelt jeder Fahrer oder jeder Sportler logischerweise anders, aber ich würde mich jetzt da weder bei Hamilton noch Vettel sehen, also generell bin ich jetzt sicher nicht derjenige wie Lewis Hamilton, der permanent seine Posts oder seine Stories auf Social Media raushaut. Also ich mache das dann eher, wie soll ich sagen, qualitativ meist meine Posts alle paar Tage und versuche natürlich meine Fanbase weiter aufzubauen und da ist logischerweise noch viel Potenzial und viel Luft nach oben und bin jetzt aber jetzt auch sicher keiner, der das Ganze komplett ablehnt und sagt, ich möchte damit nichts am Hut haben, weil ich möchte natürlich schon mit den Fans in Verbindung sein, kommunizieren und logischerweise auch dann den Sponsoren, die natürlich auch Social Media als einen wichtigen Faktor ansehen, den ganzen auch von der Seite aus alles geben, also nicht nur aus sportlicher Seite, sondern auch aus dieser Seite Social Media, da versuchen halt einfach einen guten Job zu machen und generell einfach in einem tollen Kontakt, in einem offenen Kontakt mit den Fans zu stehen.
Norman, gibt es deinerseits noch Fragen zum Thema Formel E, wo du ja auch Experte bei motorsporttotal.com bist?
Also ich bin sicher, dass viele Hörer auch noch einige Vorbehalte haben gegenüber die Formel E. Nicht viele Rennsportfans sind offen gegenüber dem Elektrosport, aber die Hersteller, die scheinen das Thema ja richtig zu lieben. Also wir haben Renault bisher gehabt, bald Nissan, Audi, Jaguar, Mercedes kommt, BMW, Porsche. Maxi, woran liegt das, dass die Hersteller alle darauf anspringen?
Vermutlich einfach aufgrund von diesem Zukunftskonzept, weil die Frage ist halt, glaube ich, generell, wo geht generell die Mobilität hin? Ist es so aktuell überwiegend Verbrenner? Geht es Richtung Elektro, geht es Richtung Wasserstoff oder keine Ahnung, welche Richtung auch immer? Und aktuell ist eben dieser volle Trend, sind eben die Elektrofahrzeuge, Elektromobilität. Und da war es ja von Anfang an schon so, dass die Formel E einige Hersteller drin hatte, aber ab jetzt mit dem neuen Auto ist es ja wirklich komplett explodiert und eigentlich ist fast jedes Team, also ich glaube von 11 Teams sind 9 Stück nächstes Jahr ein direkter Hersteller oder zumindest mit direkter Anbindung zu einem Hersteller und hat auf jeden Fall für die Hersteller einen großen Reiz und wenn es für die Hersteller einen großen Reiz hat, hat es auch für die Fahrer einen großen Reiz, weil es sind dann einfach dann auch Arbeitsplätze und einfach die Serie vom Stellenwert aus sportlicher Sicht ist gewinnt damit unheimlich an Qualität. Umso mehr Hersteller da drin sind in der Serie, umso interessanter ist es für jeden, für den Fan, für den Fahrer für die Show. Und darum sehe ich die Formel E da voll im Kommen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, jeder Fahrer, der die Möglichkeit hat, oder für den Angebot aus der Formel E hätte, würde sich auf jeden Fall das ernsthaft überlegen, weil es eben da so viel drinsteckt, vor allem für die Zukunft.
Siehst du darin auch eine Gefahr für die Formel 1 an sich, weil Mercedes hat sich schon aus der DTM verabschiedet, um in die Formel E zu gehen. Könnten sich dann noch mehr Hersteller gegen Formel 1 und für Formel E entscheiden?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, wo das Ganze hingeht. Ob die Formel 1 irgendwann elektrisch wird, vermutlich die nächsten Jahre erstmal sicher nicht, weil eben die Formel E halt auch die Rechte hat, das Alleinstellungsmerkmal hat. Aber es ist schwierig zu sagen. Also die Antwort habe ich logischerweise nicht, weil ich sage jetzt mal, Formel 1 wird vermutlich die Königsklasse erstmal jetzt die nächsten Jahre bleiben. Aber ich bin mir schon sicher, dass das Ganze immer mehr ausgeglichen wird und dass die Formel E da immer mehr oder immer näher rankommt an das Ganze. Und dann wird man sehen, natürlich, wenn jetzt alle Hersteller aus der Formel 1 aussteigen würden und alle nur noch in die Formel E gehen, dann hat die Formel 1 logischerweise ein Problem, aber ich glaube, davon sind wir noch relativ weit entfernt von dem Ganzen.
Norman, war das?
Ich denke, damit haben wir einen guten Bogen geschlagen.
Das denke ich auch. Und ich denke, wir schließen das Interview einfach nochmal mit einer Hörerfrage ab. Und zwar Wolfgang Kerkermeister erneut. Maxi, der nächste Schritt zur Formel 1, ist das Formel E oder ein zweites Jahr Formel 2, um die bessere Alternative auf die Chancen auf ein Formel 1-Cockpit zu wahren?
Sehr gute Frage und leider noch etwas zu früh. Also die Saison ist ja noch, also zumindest aus Formel 2 sind wir noch mittendrin in der Saison. Klar geht es dann jetzt bald in die Phase, wo es spannend wird, was nächstes Jahr betrifft, was die Cockpit-Vergabe betrifft in beiden Serien, Formel 2, Formel E, auch anderen Rennserien. Und kann ich leider jetzt noch nichts, auch keinen Trend dazu sagen, weil es wirklich noch komplett offen ist. Und logischerweise, egal wo ich jetzt aktuell aktiv bin, egal ob als Testfahrer in der Formel E oder als aktiver Formel 2-Fahrer, ist mein Ziel einfach da, aus der Plattform, die ich habe, aus der Möglichkeit, die mir geboten wird, einfach halt voll alles reinzuhauen, was ich habe, alles rauszuholen, tolle Ergebnisse reinzufahren und auf mich aufmerksam zu machen. Und dann werde ich sehen, was für mich dann auch jetzt die nächsten Monate oder auch die nächsten Jahre dann, was für mich da der beste Weg ist. Aber aktuell ist es einfach noch zu früh, um jetzt da eine Richtung anzudeuten, weil es eben noch gar keine Richtung gibt in dem Sinne.
Wir sind ja im Endeffekt ein Formel-1-Podcast und eigentlich wäre es ja auch schön blöd, wenn wir jetzt nicht die Chance nutzen, wenn wir dich schon mal in der Leitung haben, so ein paar Sachen auch in Sachen Formel 1 nochmal kurz anzusprechen. Wer ist denn dein Lieblingsfahrer aktuell in der Formel 1?
Ja, ist gerade ein gutes Thema. Also mein Lieblingsfahrer, der steigt gerade aus der Formel 1 aus.
Ja, perfekt.
Und ist einfach ein, kann man eigentlich schon sagen, wirklich ein Stück weit ein Idol einfach, weil er mich schon seit vielen Jahren extrem begeistert, einfach weil er so ein kompletter Fahrer ist. Sau schnell im Qualifying auf eine Runde und dann im Rennen einfach auch wirklich gern stark im Zweikampf und sehr rennintelligent. Teilt sich die Dinge gut ein, wenn er attackiert, dann volles Programm und aber auch meistens gehen die Aktionen nie schief, wenig Ausfälle und ja, hat jetzt vielleicht seine Karriere, also die letzten Jahre, nicht immer das beste Auto zur Verfügung gehabt, aber hat auch daraus immer das Beste rausgeholt und einer der absolut Besten, die es in dem Sport bisher gab und darum ist auf jeden Fall Fernando Alonso einer meiner absoluten Lieblingsfahrer.
Wenn wir jetzt mal so auf die Historie in Sachen Rücktritte aus der Formel 1 und gewisse Fahrer einfach mal schauen, da können wir das Beispiel Michael Schumacher auch nehmen, der 2006 gesagt hat, ich höre auf, aber er wiedergekommen ist. Hast du bei Fernando Alonso auch das Gefühl, dass das jetzt zwar ein Abschied von der Formel 1 ist, aber vielleicht auch nur ein Abschied auf Zeit, oder glaubst du, der zieht das durch und den sehen wir in der Formel 1 nicht mehr?
Also wissen tut's nur er. Aber ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einfach, er hat es jetzt schon einige Jahre noch probiert, bei Ferrari hat es viele Jahre probiert und jetzt auch bei McLaren noch, dann noch ein paar Jahre abgewartet, wie sich das entwickelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach noch eine offene Rechnung ist, weil es ist einfach noch eine offene Rechnung, dass jemand wie der Fernando Alonso in Anführungsstrichen nur zweimal Formel 1 Weltmeister ist mit den Fähigkeiten, die er hat. Und ich glaube, wenn er ein dementsprechendes Angebot bekommt mit dem Paket, das bestimmt, egal von welchem Team, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es zumindest in den nächsten 2-3 Jahren, wo er auf jeden Fall noch jung genug ist, dass er dann da die Chance nochmal wahrnehmen könnte. Ich fände es cool, würde mich sehr freuen. Aber ich glaube, so insgeheim ist wahrscheinlich sein Ziel, sein Projekt, diese Triple Crown zu holen. Zwei davon hat er schon. Vermutlich kann man nächstes Jahr in die Indica sehen. Und bin auf jeden Fall verfolgt den Weg von ihm sehr gespannt und wäre cool, wenn er wieder zurück in die Formel 1 führen würde.
Wenn ich so ein bisschen deine Karriere und deine Herangehensweise an den Motorsport beobachte und das mal mit einem Fahrer in der Formel 1 versuche zu vergleichen, dann kommt mir immer Nico Hülkenberg in den Kopf. Und was das, also talentiert, aber sehr unabhängig auf dem Weg in die Formel 1, könnte ja vielleicht auch ein Weg sein, den du gehst. Nun kriegt Nico Hülkenberg nächstes Jahr mit Daniel Ricciardo einen Partner in sein Team, der ihm, glaube ich, nochmal ordentlich Feuer unter dem Hinter machen wird. Wie schätzt du denn die Situation von Nico Hülkenberg ein und diesen Wechsel auch von Daniel Ricciardo? Warst du überrascht, dass er zu Renault geht? Wie hast du das aufgenommen?
Ja, also ich war in der Tat überrascht, dass er zu Renault gegangen ist. Also als es dann verkündet wurde, habe ich die Überschrift dann schon sehr verblüfft gelesen, aber dann eigentlich auch schnell verstanden, weil was man schon ein bisschen, glaube ich, rausgefühlt hat, dass er bei Red Bull einfach nicht ganz, ganz happy war. Da war Max Verstappen, der natürlich auch vom Team unglaublich gepusht wird und logischerweise durch sein enormes Talent auch alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommt, die man braucht, um Rennen zu gewinnen. Und manchmal funktioniert es halt in einem Team, dass zwei Fahrer auf gleichem Niveau da gut auskommen. Und in vielen Fällen, in den meisten Fällen, ist es halt dann so, dass dann einer davon einen anderen Weg geht und er wollte in den Werksteam. Sieht da wahrscheinlich eine tolle Perspektive bei Renault, dass da Dinge vorangehen mit den Möglichkeiten eines Werksteams eben. Und ich sehe es total spannend, weil wie du gesagt hast, Nico Hülkenberg ist seit vielen Jahren in der Formel 1 ein unglaublich starker Fahrer und hat, glaube ich, jeden seiner Teamkollegen, wenn ich mich vertue, geschlagen oder war zumindest auf Augenhöhe mit vielen starken Teamkollegen. Und bekommt jetzt Daniel Ricciardo, den ich auch extrem hoch einschätze, und wird sicherlich spannend. Also ich denke, die werden sie richtig pushen und sind beides, finde ich, richtig gute Typen und tut, glaube ich, der Formel 1 nur gut, dass man so eine Fahrerpaarung in einem Team dann mal von beiden Seiten hat.
Ja, und dann die letzte Frage kann eigentlich nur sein, wer glaubst du wird Formel 1 Weltmeister? Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton?
Also mein Gefühl dieses Jahr ist, dass es wirklich Sebastian Vettel macht. Natürlich ist Lewis Hamilton unglaublich stark und auch Mercedes sehr, sehr stark. Aber ich glaube, die Ferrari-Motoren, die sind schon richtig, richtig schnell und flott. Dieses Jahr, also der Topspeed ist, glaube ich, wirklich gut. Sieht man ja auch an den Kundenteams wie Sauber und Haas, dass die da im Verhältnis zu den Mercedes-Kundenteams wirklich einen Schritt gemacht haben. Und klar, in der WM sieht das vielleicht noch nicht ganz so perfekt oder eindeutig aus, dass jetzt ein Sebastian Vettel sicher Weltmeister wird. Aber wenn ich jetzt darauf wetten müsste, dann würde ich auf den Sebastian wetten, weil ich es auch cool finde, dass er einfach bei Ferrari einen WM-Titel holt.
Okay, pass auf. Und da ich Moderator bin, kann ich einfach noch eine letzte Frage stellen. Dann ist aber auch wirklich Schluss. Wenn du dir ein Formel-1-Cockpit aussuchen dürftest, so ein Wunsch-Cockpit, wo du sagst, vielleicht kannst du eins aussuchen, wo du anfangen würdest und dann, wo du am Ende mal landen wollen würdest. Wenn du mal ein bisschen rumspinnst, wo wird das sein?
Also das Endziel, das kann ich schon verraten. Das ist wahrscheinlich bei vielen Fahrern, ist einfach Ferrari, weil einfach diese Tradition, dieser Mythos Ferrari einfach so tief drin steckt, dass einfach jedes Kind möchte mal ein rotes Rennauto fahren und jeder Rennfahrer möchte einfach mal in einem Formel 1-Wagen von Ferrari drin sitzen und da im Siege fahren. Und das ist auf jeden Fall mein absoluter Traum, das kann ich schon so sagen. Und was den Einstieg betrifft, ist jetzt eine schwierigere Frage, weil das hängt von vielen, vielen Dingen ab. Also ich glaube generell, in die Formel 1 zu kommen, ist das Ziel Nummer 1 und sich das Team dabei auszusuchen, das gelingt wahrscheinlich den wenigsten. Also wenn du da die Möglichkeit bekommst, dann nimmst du sie und nimmst dann eben da die ersten Jahre her, um dich dann eben für ein solches Cockpit wie bei Ferrari zu empfehlen, richtig schnell zu fahren und einfach auf sich aufmerksam zu machen.
Okay. Lieber Max, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns ja hier nochmal wieder. Würde mich sehr freuen. Vielleicht am Ende der Formel-2-Saison mal, wo wir dann so ein bisschen alles Revue passieren lassen können. Jetzt am nächsten Wochenende auch für dich natürlich der Weg nach Belgien, nach Spa-Francorchamps. Meine absolute Lieblingsstrecke. Sowas wie meine Heimatstrecke. Und da wünschen wir dir natürlich viel, viel Erfolg. Social Media haben wir angesprochen. Wo kann man dich dort finden? Wo sollte man nach dir suchen?
Also im Endeffekt bei den drei großen Plattformen oder in Anführungsstrichen großen Plattformen, Instagram, Facebook und Twitter. Also da Facebook, Maximilian Günther Official und bei Twitter und Instagram jeweils Max G Official. Also Max G ist also mein Markenzeichen. Genau, also da kann man mich folgen, meinen Weg, kann meine Seite liken im besten Fall und mit mir so ein bisschen durch den Motorsport-Zirkus so ein bisschen ziehen, mit dem, was ich so teile und von mir gebe. Und da bin ich zu erreichen und würde mich auch freuen, wenn man es am Ende vom Jahr vielleicht mal wieder zu einem Interview hier bei euch hören würden.
Sehr, sehr gerne. Du bist immer eingeladen. Du musst nur Bescheid sagen und dann machen wir das auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Maximilian Günther. Ich bedanke mich auch bei Norman Fischer von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ihn könnt ihr bei Twitter finden unter @normanmst. Norman, ich hoffe, dir hat deine Premiere hier Spaß gemacht und auch du kommst wieder.
Natürlich, hat mich gefreut, dass ich da sein durfte und gerne bis zum nächsten Mal.
Und meine Wenigkeit Kevin Scheuren gibt's zu finden unter @ks_0811 bei Twitter und Ole Waschkau, der natürlich gleich sein letztes Wort hat. Er scharrt schon mit den Hufen unter @MikeWeiss, MikeWeiss. Nächste Woche dann hier bei Starting Grid die Vorschau auf den großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Da werden wir natürlich noch mehr auf Fernando Alonso eingehen, auf den Wechsel von Daniel Ricciardo zu Renault und. Aber heute wollten wir viel Konzentration auf Maximilian Günther legen. Ich hoffe, das auch in eurem Sinne zu Hause. Ole, du hast das letzte Wort.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, das war ein ganz interessanter Einblick, wie das so eigentlich ist, wenn man nicht in der Formel 1 fährt, sondern dahin möchte. Und ich glaube, das war ein sehr offenes und schönes Interview. Und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.